Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
Spitzt sich die Lage weiter zu, stagnieren die Zahlen oder gehen sie tatsächlich ein wenig zurück? Aktuell ist es schwierig, ein genaues Bild vom Infektionsgeschehen in Sachsen zu bekommen. Dass die Situation aber nach wie vor ernst ist, belegen immer noch übervolle Kliniken und die Tatsache, dass bis zu diesem Mittwoch schon 13 Patienten aus Sachsen in andere Bundesländer verlegt werden mussten. Und jetzt auch die Bundeswehr mit Spezialflugzeugen im Einsatz ist. Unterdessen scheint sich die Politik, nach Wochen des Hin und Her um den Begriff der epidemischen Notlage, etwas mehr einig zu werden. Die künftige Ampelregierung hat nach einer Konferenz mit den Ministerpräsidenten und der noch Merkel-Regierung am Dienstag eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes angekündigt. Viel Bewegung, viel Dynamik. Die Pandemie hat Deutschland im Griff. Umso wichtiger also, dass man da den Überblick behält. Und da kommen wir zurück zu der Frage, die ich in dieser Folge Coronacast eingangs gestellt habe. Wie ist das tatsächliche Lagebild, das ja die Grundlage für politische Entscheidungen, also Schutzmaßnahmen ist? Damit willkommen in diesem Coronacast. Ich bin Fabian Deike und rede jetzt mit einem Wissenschaftler, dessen Institut an der TU Dresden das Instrument entwickelt hat, das für die Beantwortung dieser elementaren Frage einen großen Beitrag leistet. Mir zugeschaltet über einen Videoanruf ist Professor Jochen Schmidt vom Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung an der Uniklinik Dresden. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, grüße Sie.
Herr Schmidt, in den vergangenen Wochen haben wir einen sprunghaften Anstieg bei den Corona-Patienten in den Kliniken in Sachsen erlebt. Das ging alles sehr, sehr schnell. Dennoch gab es immer begleitend relativ verlässliche Prognosen, wie sich die Lage denn weiterentwickeln würde. An Ihrem Institut laufen für diese Prognosen die Stricke zusammen. Erklären Sie uns einmal, was haben Sie da genau entwickelt und was haben Sie da in der Hand?
Ja, wir haben schon am Anfang der Pandemie im März 2020 zusammen mit dem Institut für medizinische Informatik ein Tool entwickelt, das einen Überblick verschafft, wie viele Patientenbetten sind auf Normalstationen und Intensivstationen in den sächsischen Kliniken mit Covid und anderen Patienten belegt, wie viele Betten sind frei und um möglichst so über die Leitstellen, die medizinische Versorgung von Covid-Patienten, aber auch von anderen Patienten möglichst gut steuern zu können. Der Hintergrund ist der, dass wir gerade ja in der ersten Welle international in Italien, in anderen Ländern, in den USA, ganz erschreckende Bilder gesehen haben, dass Patientinnen und Patienten, die beatmet werden mussten und Notfallintensivbetten gebraucht haben, nicht versorgt werden konnten. Wir haben dann in Deutschland viele Kapazitäten freigehalten. Die erste Welle verlief aber in den unterschiedlichen Bundesländern sehr unterschiedlich. Und hier in Sachsen war es so, dass vielleicht in der Frühphase quasi ein größerer Zustrom an Patienten erwartet wurde, als der dann tatsächlich in der allerersten Welle war, sodass wir einerseits mit dem Tool quasi transparent machen wollten, wie ist die Belegung und wie ist die Prognose für die nächsten 2 Wochen? Mit welchen Belegungen müssen wir rechnen? Und wie viel Regelversorgung, wie viel Versorgung von anderen Patienten können wir noch aufrechterhalten? Weil das eben auch ganz wichtig ist, auch in der Pandemie noch möglichst gut auch alle anderen Patienten zu versorgen, die eben nicht an Covid, sondern an anderen Sachen erkrankt sind.
Welche Daten werden denn da eigentlich eingegeben? Und noch wichtiger, wie verlässlich und genau sind die Prognosen, wenn Sie diese dann zurückblickend auch auswerten, vielleicht jetzt mal in der aktuellen Situation?
Ja, also welche Daten gehen da ein? Da gehen Daten der Landesuntersuchungsanstalt ein. Das sind die Daten der Gesundheitsämter zum Infektionsgeschehen. Also nach Alter und Geschlecht in den einzelnen Landkreisen und aus Sachsen, wie viele Neuerkrankungen werden da von den Gesundheitsämtern registriert? Diese Zahlen gehen ein und bilden quasi so die Erkrankungslast ab, die Epidemiologie. Dann gehen ein Daten der Krankenhäuser, wie viele Betten sind in jedem einzelnen Haus belegt auf Normalstationen, auf Intensivstationen mit Covid-Patienten und mit anderen Patienten und wie viele Betten sind frei und betreibbar. Und das Betreibbar ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, weil ein freies Bett ohne Pflege oder ohne Personal ist ja auch nicht einsatzbereit, also es geht um die betreibbaren, einsatzbereiten Betten. Und das ist eben für die Steuerung der Versorgung, für das extrem wichtig und hilft den Leitstellen und den Rettungsdiensten und die Patientinnen und Patienten in die bestmöglichen nächstgelegenen Einrichtungen zu bringen und ist dann eben auch die Basis für Verlegungen innerhalb von Sachsen und frühzeitiges Erkennen auch von Situationen, wenn Patientinnen und Patienten dann in andere Bundesländer verlegt werden müssen.
Das klingt nach sehr, sehr viel Daten, was da eingegeben werden muss, was verarbeitet werden muss. Wie viele Menschen sind damit jeden Tag denn beschäftigt?
Ja, also es gibt die drei Leitstellen. Also man muss sagen, das System setzt sich halt aus diesen zwei Bereichen zusammen. Es sind die Leitstellen und das war eben auch, da war Sachsen das erste Bundesland, soweit ich weiß, dass die Versorgung quasi regional organisiert und strukturiert hat, indem die Uniklinika in Leipzig und Dresden und das Klinikum Chemnitz als Leitstellen wurden, die dann die Verantwortung bekommen haben, im Verbund mit den regionalen Kliniken und jeweils etwa 20 bis 30 Kliniken in den Regionen die Versorgung abzustimmen. Und das ist jetzt aus meiner Sicht als auch Gesundheitssystemforscher, Versorgungsforscher eine ganz wichtige und frühe richtige Handlung gewesen, weil wir eben gerade in so Krisensituationen eine und ich glaube auch in allen anderen Situationen eine viel stärker regional abgestimmte Versorgung brauchen, sodass nicht die jedes Krankenhaus für sich agiert, sondern eben im Verbund in der Region und dass da natürlich die Unikliniken und die anderen großen Häuser eine bestimmte Steuer- und Leitfunktion einnehmen, ist, denke ich, ganz offensichtlich und Selbstverständnis, aber dass natürlich auch das Zusammenspiel dann gut klappen muss und partnerschaftlich zwischen den Krankenhäusern. Und das ist uns durch das Leitstellenkonzept sehr, sehr gut gelungen. Und die Leitstellen und unser Tool, das Dispense-Tool, das unterstützt die Leitstellen in dieser vielfach täglichen Aufgabe der Patientensteuerung und sagt eben auch voraus, wie viele Betten brauche ich in den nächsten 7 und 14 Tagen. Und da sehen wir im Moment, zum Beispiel heute, kann ich sagen, sehen wir, dass in Sachsen 511 Intensivbetten mit Covid-Patientinnen und Patienten belegt sind. Wir aber bis heute in einer Woche 610, sprich 99 Betten mehr brauchen, als wir im Moment verfügbar haben. Als wir im Moment belegt haben. Ne? Es sind noch einzelne Betten frei. 30 Betten sind im Moment frei auf Intensivstationen in Sachsen. Das ändert sich aber stündlich. Ja, das war jetzt Stand heute Nacht. Und jetzt geht es eben darum, bis heute in einer Woche alles dran zu setzen, die notwendigen Kapazitäten zu schaffen, um eben auch in dieser schwierigen Lage Patientinnen und Patienten noch gut versorgen zu können und intensivmedizinische Behandlungsplätze anbieten zu können. Und wenn es die zum Beispiel nicht gibt, dann, wie es ja auch schon geschehen ist, Patienten nach außerhalb zu verlegen.
Über die genauen Prognosen sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Mich interessiert noch eine Frage hinsichtlich der politischen Entscheidungen, die natürlich dann auch auf diesen Vorhersagen beruhen. Es hieß bis vor kurzem, dass man von der Wucht dieser vierten Welle überrascht worden sei. Deckt sich denn dann Ihre Beobachtung in diesem Tool mit dieser Annahme Erleben, dass das so überraschend und schnell ging?
Ja, also da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Modellen, die kurzfristige Prognosen machen, wie unser Modell. Wir sagen, den Bedarf an Intensiv- und quasi Krankenhausversorgungskapazitäten für Covid für die nächsten 14 Tage voraus. Und da sehen wir eigentlich seit September, seit dem Spätsommer, sehen wir einen R-Wert von 2, also eine quasi steil ansteigende Kurve. Und insofern ist aus unserer Sicht schon in gewisser Weise immer absehbar gewesen, dass die Zahlen, also dass eine Steigerung an Bedarfen, also dass die Welle sich aufbaut. Genau, und langfristige Prognosen, ne? Es gibt andere Modellierer, die mit anderen Verfahren auch langfristige Prognosen machen, in die dann auch quasi noch weitere Parameter eingehen. Das machen wir nicht, sondern wir sprechen eben über diese kurzfristigen Bedarfe. Die Frage ist dann immer quasi, wie früh oder spät kann ich mit welchen Maßnahmen reagieren, um diesen R-Wert zu senken. Und wenn dann, ne, am Anfang ist so eine vielleicht Verdopplung von Bedarfen innerhalb von 2 Wochen, wirkt nicht bedrohlich. Ja, wenn ich quasi von 20 auf 40 Betten gehe in 2 Wochen, dann ist das an Bedarf, dann wirkt es erstmal nicht bedrohlich. Aber wenn die Welle quasi so wie jetzt relativ hoch ist, dann ist natürlich ein R-Wert von 2 oder etwas unter 2 fatal, weil dann natürlich plötzlich Riesenbedarfe in kurzer Zeit geschaffen werden müssen.
Das Tool, Sie sagten vorhin, das heißt Dispense. Dispense bedeutet aus dem Englischen übersetzt dosieren. Also es geht um das Finden der richtigen Dosis, was Kliniken und Personal noch aushalten können, was sie stemmen können. Das war auch Grundlage für die sächsische Vorwarn- und Überlastungsstufe. Diese beiden Stufen, die sind ja sehr, sehr schnell binnen kürzester Zeit gefallen. Hatten Sie damit in irgendeiner Weise gerechnet, dass das so schnell
geht? Das konnten wir sehr präzise, das konnten mir meine Mitarbeiter auf den Tag genau vorhersagen. Mit 2 Wochen Vorlauf, wann die rote und gelbe Warnstufe da eintreten wird. Und das war dann auch so. Aber spätestens 3, vielleicht 4 Wochen vorher war es auch schon sehr klar, dass also die rote und vorher die gelbe Stufe erreicht werden.
Und die Landesregierung bekommt täglich ihre Zahlen und Prognosen, oder?
Genau, das SMS hat auch finanziert auch das Tool und hat da direkte Einblicke. Wir sind da in Sachsen auch wirklich Vorreiter und zum Beispiel hat Hessen auch, eine Zeit lang haben wir auch für Hessen die Prognosen gemacht und mich quasi ertüchtigen jetzt die Kolleginnen und Kollegen in Hessen und auch dort deren Ministerium quasi jetzt auf die gleiche Art und Weise Modellprognosen zu machen, um dort auch die Versorgung entsprechend zu steuern, ne?
Schauen wir auf jeden Fall dann nachher auch nochmal drauf, wie das Tool sich entwickelt, auch vielleicht auch in die Breite entwickeln könnte, für andere in Frage kommt. Lassen Sie uns aber an dieser Stelle vielleicht noch in die Prognose direkt einsteigen. Sie sagten vorhin, wie es in den nächsten 7 Tagen aussehen wird. Was sagt das Tool für die nächsten 2 Wochen und vielleicht auch Ihre Prognose persönlich? Wie sieht es bis Jahresende vielleicht auch aus?
Ja, also man muss sagen, die Genauigkeit der Prognosen, die nimmt natürlich ab, je länger der Zeithorizont ist. Die Ungenauigkeit ist 10-15% innerhalb von einer Woche und geht dann schon Richtung 25% nach 2 Wochen. Ich habe gerade gesagt, wir haben jetzt im Moment etwas über 500 Intensivbetten belegt. Unsere Prognose sagt, wir brauchen etwas über 600 in einer Woche und 690 in 2 Wochen. Mhm. Bei den Normalstationsbetten sind im Moment 2028 belegt. Wir haben berechnet, dass 2250 in einer Woche und 2520 in 2 Wochen gebraucht werden. Das ist eine große Aufgabe, die jetzt freizukriegen und vor allem auch mit Personal, mit gesunden Pflegerinnen und Pflegern und Ärztinnen und Ärzten auch als quasi einsatzfähige Betten dann auch anbieten zu können. Genau, und längerfristige Prognosen bis Weihnachten können wir seriös mit unserer Datengrundlage und Berechnung nicht leisten. Und da hängt natürlich auch vieles davon ab. Also wir alle gehen jetzt ja nicht davon aus, dass man das jetzt exponentiell weiterlaufen lassen kann bis Weihnachten. Wir wissen auch, dass jetzt einfach Maßnahmen notwendig sind.
Sie sagten gerade, dass jetzt 2 Wochen möglich ist, nach vorne zu blicken. 2 Wochen ist ja immer so der Zeitraum auch, den man so ansetzt zwischen einer Infektion und dem tatsächlichen Bedarf einer Behandlung in der Klinik, ne?
Ganz genau.
Es ist halt ein sehr kurzer Zeitraum, der da zugrunde liegt. Ja. Und jetzt daraus eine politische Entscheidung abzuleiten, ist natürlich wahnsinnig schwer.
Na, man darf den Zweck des Modells nicht vergessen. Der Zweck ist ja eine Steuerung der Versorgung und eine Frühwarnung und Vorbereitung für quasi steigende Bedarfe. Einerseits in Zeiten von quasi Pandemiewellen, aber eben in den Ruhezeiten auch, und das ist mir auch wichtig zu betonen, ne, dass eben Patientinnen und Patienten möglichst gut, auch die kein Covid haben, versorgt werden können und Betten auch genutzt werden können für diese Patientinnen und Patienten, wenn es denn die Pandemie erlaubt.
Wir hörten zuletzt, dass momentan eine Klinikauslastung ungefähr bei 95% in Sachsen liegt oder vielleicht auch höher. Zahlen sind immer ziemlich abstrakt. Was heißt jetzt 95% in Realität? Bedeutet das, dass dann Patienten, die vielleicht eigentlich eine Behandlung dringend notwendig hätten, diese dann überhaupt nicht mehr bekommen auf absehbare Zeit?
Genau, also das muss man sagen, das heißt es eben, ne? Also wenn wir die alle Kapazitäten, die jetzt geschaffen werden für Covid, gehen natürlich zu Lasten der Versorgung von anderen Patientinnen und Patienten. Und es werden natürlich in allen Fachgebieten Operationen verschoben. Und da quasi, das ist im Einzelfall immer eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für Ärztinnen und Ärzte, aber es ist natürlich auch für die Patientinnen und Patienten ganz schwierig, die sich Wochen, Monate lang auf eine Operation vorbereitet haben, vielleicht auf einen Gelenkersatz und dann hören, der kann jetzt wegen Pandemie erstmal nicht stattfinden und wird verschoben. Und das betrifft eben alle Bereiche. Das betrifft auch den Bereich der psychischen Erkrankungen. Das betrifft, ich bin selber Dermatologe, das betrifft den Bereich der Dermatologie. Also das muss man sich schon vor Augen führen. Der Bedarf wäre im Moment deutlich über 100%. Aber wir können natürlich nur, also jetzt möglichst die vorhandenen Kapazitäten so einsetzen, dass wir einerseits irgendwie durch diese Welle kommen und andererseits möglichst viel Patienten. Sie müssen sich ja vorstellen, oder das ist ja offensichtlich, niemand geht zum Spaß ins Krankenhaus. Und trotzdem müssen wir jetzt einigen Patienten absagen. Und um eben quasi diesen weiter prognostizierten und auch sicher eintretenden Zuwachs an Kapazitäten für Covid bereitstellen zu können.
Nun ist es ja sogar schon so, dass eben, ich sagte es, Eingangspatienten verlegt werden. Momentan sind 13 zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch hier führen, Patienten aus Sachsen in andere Bundesländer verlegt worden. An diesem Mittwoch fliegt eine Maschine der Bundeswehr nochmal 6 weitere Patienten nach Nordrhein-Westfalen. In den nächsten 7 Tagen, 14 Tagen, soweit wie Ihr Tool vorausblicken kann, wie viele Patientenverlegungen werden denn noch nötig?
Das tut mir leid, da bin ich quasi der falsche Ansprechpartner, diese Zahl jetzt vorherzusagen. Es ist geht eben wirklich, hängt auch vom Krankenstand des Personals zum Beispiel ab, ob Betten betreibbar werden, ob Betten freigemacht werden können. Ne? Also Sie müssen sich vorstellen, für die Normalstation, wir brauchen auf Normalstation, ja, es ist ja nicht nur die Intensivstation, auch auf Normalstation werden mehrere hundert weitere Betten gebraucht. Und da muss man halt gucken, wie viel Stationen kann ich umwidmen von, weiß ich nicht, Station in einer Klinik für Innere Medizin oder Chirurgie oder Dermatologie oder Augenheilkunde oder Psychiatrie jetzt als Covid-Station. Was ist da quasi auch überhaupt möglich? Und habe ich dann das Personal, auch dort Covid-Stationen zu betreiben? Und das muss natürlich dann über Sachsen hinweg möglichst gut durch die Leitstellen alles abgestimmt werden. Und das Gleiche trifft für die Intensivstation vor. Also ich kann jetzt keine Prognose geben, ob 10, 50 oder weniger Patienten ausgeflogen werden müssen. Die Botschaft ist auf jeden Fall, dass die Lage halt einfach extrem angespannt ist.
Und sich langfristig nur entspannen kann, wenn eben weniger Patienten in die Kliniken eingewiesen werden.
Genau, und wie Sie schon sagt, ne, für die nächsten 2 Wochen, da läuft es jetzt relativ, da ist sehr, sehr klar, was passieren wird. Und wenn wir jetzt gegensteuern, gesellschaftlich durch, und da kommt, glaube ich, auch nur in Frage, verschiedene Maßnahmen jetzt gleichzeitig zu ziehen, weil nur dann können wir ab der 3. Woche jetzt, ne, was wir jetzt umsetzen, führt zu einer Entspannung in 3 Wochen bestenfalls.
Was wäre denn die Maßnahme, die Sie befürworten würden aus klinischer Sicht?
Ich glaube, dass man möglichst viel mit 2G jetzt auf jeden Fall machen muss und vielleicht zusätzlich Tests. Ich fände es wichtig auch, man muss auch immer abwägen, ich fände es wichtig, wenn Schulbetrieb weiterlaufen könnte. Ja, aber ich finde, dass ansonsten mir weitgehend vor allem für Ungeimpfte, aber mit Einschränkungen auch für Geimpfte quasi unser gesellschaftliches Leben runterfahren müssen.
Die Daten, die jetzt in das Tool eingepflegt werden, die geben natürlich auch Auskunft darüber, wie die Verteilung zwischen geimpften und ungeimpften Patienten ist. Ich nehme mal an, dass diese Forderung, die Sie gerade eben auch so bekräftigen nach mehr 2G, auch darauf zurückrührt, dass eben der Großteil ungeimpft ist.
Genau, der Großteil ist ungeimpft, aber unsere Zahlen geben jetzt keine Rückschlüsse darauf, wie viele Intensivbetten mit Geimpften, Ungeimpften, wie viele Betten auf Normalstation mit Geimpften und Ungeimpften belegt sind. Für den Zweck der Steuerung, ne, man muss halt immer auf den Zweck auch dieses Dispens-Tools achten. Das ist für den Zweck jetzt weniger wichtig, Es geht wirklich um eine medizinische Versorgungssteuerung im stationären Bereich und nicht um, also nicht primär um eine politische Beratung zum
Okay. Wir hatten das vorhin schon mal anklingen lassen aus den Zahlen und Daten, die aus dem Tool gewonnen werden, leiten sich Entscheidungen und Prozesse ab. Das Tool ermöglicht, wenn man so will, ein Pandemie-Management. Sachsen hat dieses Tool. Andere Bundesländer, Hessen beispielsweise, ist auch mit diesem Tool schon mal versorgt worden oder ist da, Sie haben für Hessen die Prognosen auch schon mal gemacht. Könnte das Tool nicht auch bundesweit zum Einsatz kommen, um einfach ein einheitliches Pandemie-Management hinsichtlich der Kliniken zu bekommen?
Ja, aus unserer Sicht könnte es das sicherlich. Wir würden das auch anbieten, da die Expertise weiterzugeben und Leute anzuleiten. Wir haben wir haben auch ein Projekt, das im Netzwerk der Universitätsmedizin, also es gibt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ein gefördertes Projekt, das Netzwerk Universitätsmedizin. Da sind verschiedene Subprojekte drin und ein Projekt zum Pandemiemanagement wird von Dresden, also von mir und Professor Albrecht und Frankfurt Kollegen dort geleitet und deshalb auch der Übertrag nach Hessen. Und ein Arbeitspaket in diesem Projekt beschäftigt sich sehr intensiv mit Modellierung und mit regionaler Steuerung von Versorgung. Und im Rahmen dieses Projektes haben wir auch jetzt den Rollout von Sachsen nach Hessen gemacht und können jetzt quasi als Ergebnis aus diesem Projekt relativ klare Hinweise geben und auch ein Angebot unterbreiten, das in andere Bundesländer auszurollen.
Die Pandemie hat viele Menschen, die sonst nicht so mit Zahlen etwas anfangen können oder wollen, zu Zahlenmenschen gemacht. Ich gebe zu, mich hat das auch zum Zahlenmenschen gemacht, die Pandemie irgendwie. Und es gibt auch eine hohe Transparenz bei einigen Daten, die ja veröffentlicht werden. Inzidenzen, Infektionszahlen, Hospitalisierungen und so weiter gibt es ja in verschiedensten Dashboards. Warum werden eigentlich die Prognosen aus dem Dispense-Tool nicht regelmäßig öffentlich geteilt? Die Öffentlichkeit hätte ja so die Möglichkeit, jeden Tag vor Augen geführt zu bekommen, wie tatsächlich die Lage an den Kliniken ist.
Ja, ich finde das eigentlich einen guten Vorschlag. Also als wir das Tool im März, jetzt vor knapp 2 Jahren, im März 2020 entwickelt haben, ging es tatsächlich darum, die Kliniken zu informieren, die Leitstellen zu informieren und die Patientenverteilung zu gestalten, um auch, und das war damals in der ersten Welle ja TAP, vor allem das Thema auch Regelversorgung möglichst gut aufrechterhalten zu können von Nicht-Covid-Patienten und für den Bedarfsfall dann auch da zu sein. Ich stimme Ihnen zu, in der jetzigen Situation, in dieser quasi bedrohlichen vierten Welle, wäre es aus meiner Sicht durchaus gut, auch den Bürgern durch so eine hohe Transparenz auch vor Augen zu führen, was da eigentlich in den Kliniken im Moment los ist, wie die Auslastung tatsächlich ist, und kann das höchstens nochmal mitnehmen. Liegt jetzt nicht in meiner Gewalt, darüber zu entscheiden, ob die Daten öffentlich werden, aber den Vorschlag finde ich jetzt zumindest mal diskussionswürdig, Herr Deike.
Also es wäre auf einer Seite auch spannend und interessant zu verfolgen, weil Sie vorhin mal sagten, es ist ja wirklich stündlich, dass sich da die Dinge verschieben und ändern. Und auch so könnte man ja tatsächlich sehen, wie schnell sich die Zahlen ändern und auch nach oben gehen im Zweifel. Also eine interessante Möglichkeit wäre das auf jeden Fall, dass als Dashboard darzustellen. Jetzt haben wir viel über die Möglichkeiten dieses Tools gesprochen. Wo sind eigentlich die Grenzen?
Ja, wo sind die Grenzen? Die Grenzen sind einerseits in der längeren Prognose. Ich hatte ja vorhin wenn man quasi über die 2 Wochen hinaus will, da ist die Datengrundlage nicht gut genug. Da bräuchte man mehr noch Patienten, individuelle Daten, die Risikofaktoren der Patientinnen und Patienten mehr noch als das Alter. Im Moment geht da nur das Alter als Risikofaktor ein.
Vielleicht auch die Impfung?
Ja, dann bräuchte man die Impfdaten, dann bräuchte man die Komorbiditäten, also die Begleiterkrankungen. Ne? Wir wissen ja, in Abhängigkeit der Begleiterkrankung und der sonst, ja, und Einnahme auch von Medikamenten hängt die Prognose ab und auch das Risiko auf quasi intensivpflichtig zu werden und auch die Dauer. Im Moment gehen wir von Annahmen aus, dass ein Intensivpatient 21 Tage behandelt wird. Das ist ein Mittelwert, der auch zuverlässig ist, aber natürlich gibt es Abweichungen. Natürlich wird dieser Mittelwert nicht von allen gleich erreicht. Sprich, wir bräuchten, um das Tool noch besser zu machen. Also für den Zweck ist es gut, hat eine Fehlerrate von 10-15%. Um es noch besser zu machen, bräuchten wir Patienten individuelle Daten, Und da haben wir quasi dann einen Konflikt, würde ich fast sagen, mit also einerseits organisatorisch und zweitens vom Datenschutz. Wir bräuchten dann, wir könnten diese Daten, müssten wir über Einwilligung, müssten alle Patienten dann tatsächlich einwilligen. Sonst würde der Datenschutz das wahrscheinlich nicht genehmigen. Es sei denn, es gibt gäbe eine gesetzliche Grundlage. Genau, also das wäre dann von der Datenbereitstellung ein ungleich schwierigeres Unterfangen und auch die Zahlen dann so zeitnah, quasi diese Patienten individuellen Zahlen dann so zeitnah zu bekommen aus allen Kliniken, würde auch für die Kliniken wieder einen deutlich höheren Bedarf geben. So müssen die Kliniken ja nur eingeben, ein Bett ist frei, ein Bett ist belegt. Quasi das kann auch gemacht werden. Aber wenn man sich vorstellt, über alle Patienten ein Risikoprofil, vielleicht auch noch Blutwerte und je feiner die Daten werden, desto besser wird natürlich die Prognose, aber desto aufwendiger ist auch die Erhebung. Und wie gesagt, für den Zweck ist es so eigentlich wirklich bestechend aus meiner Sicht gut. Das ist ein sehr geringer Aufwand für die Kliniken. Wir haben einen automatisierten Datenfluss mit der Landesuntersuchungsanstalt. Und wir haben eben 100, wir kriegen 100% Daten, weil quasi alle, weil es anonymisierte Daten gibt, weil wir nicht von den Daten auf eine Person Rückschlüsse machen können. Wenn wir jetzt aber diese feine aufgelösten Daten hätten, würden wir zum Beispiel in Phasen einer niedrigen Pandemieintensität, nenne ich es jetzt mal, also wenn wenige betroffen sind, könnten wir möglicherweise Rückschlüsse ziehen auf einzelne Leute, die aus einem bestimmten Landkreis kommen und eine bestimmte Altersgruppe haben und dann auch noch eine bestimmte Konstellation an Risikofaktoren. Und dann hätten wir da quasi eine Datenschutzproblematik. Auch unser Tool hat uns der Landesdatenschutzbeauftragte ja angefragt und sich Informationen eingeholt und das Ganze dann für unbedenklich gehalten. Aber auch der Datenschutz guckt natürlich auf sowas.
Also auf jeden Fall spannende, interessante Zusammenhänge, die da an dem Tool auf jeden Fall mit dranhängen. Hätte man wahrscheinlich auch so nicht vermutet, dass da ein sehr großer, ja, auch Datenschutz-Problematik mit dranhängt. Auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick. Letzte Frage, vielleicht verbunden mit einem Hoffnungsschimmer. Das überlasse ich Ihnen an dieser Stelle. Sie sind der Mann der Zahlen. Wir hatten jetzt 2 Tage leicht sinkende Inzidenz in Sachsen. Aber es ist nicht ganz klar, ob nun wirklich einen Rückgang zu sehen ist, eine Stabilisierung da ist oder es einfach nur auf ausgereizte Laborkapazitäten bei den Tests zurückzuführen ist. Sinkende Inzidenz klingt aber erstmal schön. Was leiten Sie aktuell, auch mit dem Blick auf Ihr Prognosetool, was Sie dort jeden Tag sehen, daraus ab?
Also ich leite da erstmal nicht so viel ab, weil man eigentlich so, ich nehme immer den Spruch mit vom, den ich selber in meiner Ausbildung gelernt habe, better safe than sorry. Also das ist eine geringe Schwankung im Moment. Die kann viele Ursachen haben. Sie haben schon gesagt, das könnten Laborkapazitäten sein. Das könnte auch sein, dass die Gesundheitsämter so an ihrer Überlastungsgrenze angekommen sind, dass einfach nicht mehr, dass vielleicht der Rückstand an oder dass weniger quasi auch bearbeitet werden kann. Auch das wäre eine mögliche Erklärung. Auch die jetzige quasi Inzidenz ist so hoch, der R-Wert ist so hoch, dass das sicherlich nicht ausreicht. Da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig, auch wenn ich mir natürlich eine positivere Prognose wünsche, ist meines Erachtens heute nicht der Tag, um die jetzt zum Abschluss des Gesprächs zu ziehen. Wenn man vielleicht noch was Positives sagen will, ist es, denke ich, dass wir natürlich durch diese Zusammenarbeit, ist auch was Besonderes, dass Kliniken regional so eng zusammenarbeiten und sich so auch Einblicke geben. Sonst geben sich Kliniken weder untereinander noch gegenüber der Politik tagesaktuell Einblicke, wie viele Betten frei und belegt sind, mit was für Patientinnen und Patienten. Also das ist, zeugt auch von einer hohen quasi Verantwortung bei den Kliniken und einer neuen Transparenz. Das finde ich, ich würde mir wünschen, dass wir das auch für Zeiten dann irgendwann mal außerhalb von Pandemiewellen mitnehmen und quasi diese Zusammenarbeit, die regionale Zusammenarbeit von Kliniken und vielleicht auch perspektivisch mit dem ambulanten Bereich noch stärker auch in Sachsen umsetzen und für andere Erkrankungen wie Krebserkrankungen beispielsweise einsetzen, um die Gesundheitsversorgung da gemeinschaftlich um eben aus der Pandemie zu lernen, wie man gemeinschaftlich regional die Versorgung möglichst gut steuern kann.
Da haben Sie auf jeden Fall ein positives Schlusswort gefunden. Das war Professor Jochen Schmidt vom Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung an der Uniklinik Dresden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke.
Ja, herzlichen Dank, Herr Deike.
Prognosen in der Pandemie zu treffen, das ist äußerst schwierig. Der Blick nach vorne aber ist, was Menschen antreibt oder ihnen zumindest Orientierung gibt. Das Tool der TU Dresden leistet dazu einen für Sachsen wichtigen Beitrag. Ein spannendes Thema war das in dieser Folge Coronacast. Und jetzt gibt es noch ein kurzes News-Update zur aktuellen Lage. Die Bundeswehr soll an diesem Mittwoch erstmals auch sächsische Intensivpatienten zur Behandlung ausfliegen. Das dafür vorgesehene Spezialflugzeug der Luftwaffe ist am Morgen am Flughafen Dresden eingetroffen. Es wird 6 Covid-Patienten nach Köln bringen. In der vergangenen Woche war das bundesweite Kleeblatt-Konzept zur strategischen Verlegung von Intensivpatienten in weniger belastete Bundesländer aktiviert worden. Dieses Konzept soll verhindern, dass dringend behandlungsbedürftige Patienten wegen Überlastung der Intensivmedizin in einem Bundesland nur noch unzureichend oder gar nicht mehr versorgt werden können. In Anbetracht der hohen Klinikauslastung in Sachsen hatte die Staatsregierung vergangene Woche die Diskussion um einen möglichen Lockdown forciert. Nun ist eine Entscheidung über diese äußerste Maßnahme etwas verschoben worden. Grund dafür ist die Ankündigung der künftigen Ampelregierung in Berlin, die eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes vorsieht. Bundesländern würden dann mehr Handlungsmöglichkeiten zukommen. Die Bundesregierung will außerdem unter anderem 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten durchführen und Vorschläge für eine Impfpflicht erarbeiten. In Sachsen soll zum Ende dieser Woche die Lage neu bewertet werden. Ministerpräsident Kretschmer sprach in Anbetracht stagnierender Inzidenzwerte am Dienstag von leichten Hoffnungszeichen. Und kurz noch das Thema Impfen in Sachsen. Seit diesem Mittwoch gibt es in den 3 Großstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz wieder große, vom DRK betriebene Impfstellen. Zusätzlich wurde bei den mobilen Teams aufgestockt und das Impfportal zum Buchen von Terminen wird wieder aktiviert. Für die Ausweitung der Impfangebote in Sachsen hat der Haushaltsausschuss des Landtages zusätzliche 160 Millionen Euro freigegeben. Nach Angaben des Sozialministeriums sei es das Ziel, in dieser Struktur 20.000 Impfungen pro Tag durchzuführen. Das entspreche der Impfkapazität, wie sie im Mai und Juni dieses Jahres die später geschlossenen Impfzentren gehabt hätten. Und es gibt Klarheit bei der Impfung von Kindern in Sachsen. Die Sächsische Impfkommission hat für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren eine Empfehlung ausgesprochen. Wie bei der Empfehlung für Jugendliche ist es zunächst keine unbeschränkte Empfehlung, aber es gibt auch keine Einschränkungen. Ein Mitglied der Impfkommission sagte sächsische.de, dass eine Impfung demnach eindeutig für Kinder mit gesundheitlichen Risiken empfohlen sei und für alle anderen eine Kann-Regelung gelte. Damit geht diese Folge Coronacast zu Ende. Wir hören uns bald wieder hier im Podcast. Ich empfehle Ihnen aber an dieser Stelle, schauen Sie gern bei meiner Kollegin Annette Binninger vorbei. Sie spricht im Podcast Politik in Sachsen mit Kultusminister Christian Piwarz am Donnerstag über das Wie weiter in Schulen und Kitas. Einen Link zum Podcast Politik in Sachsen gibt es in der Beschreibung dieser Folge hier. So, damit jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge Coronacast ist zu Ende. Bis zur nächsten. Tschüss und bleiben Sie gesund.